Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Ja, servus und herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zum Rosenheimer Eishockey. Servus zur 48. Folge, die am Dienstag, 12. November aufgezeichnet wird. Mein Name ist Thomas Neumeier aus der OVB Sportredaktion. An meiner Seite Marinus Obermeier, mein Redakteurskollege. Servus Marinus.
Servus.
In dieser 48. Folge gibt es ganz viel Rosenheimer Eishockey-Nostalgie. Wir bleiben aber auch beim aktuellen Geschehen, obwohl die Star Wars jetzt in der Länderspielpause waren. Und unser heutiger Gast ist einer, der in der Länderspielpause oft aktiv war, denn er hat sehr, sehr viele Länderspiele für Deutschland bestritten, für die deutsche Nationalmannschaft. Und er ist einer von vier Spielern, die alle drei deutschen Meistertitel mit Rosenheim gewinnen konnten. Servus, es ist uns eine Freude, Markus Bärwanger.
Ja, hallo miteinander und hallo an alle Zuhörer.
Herzlich willkommen und Markus, ja, wir lassen jetzt die Tradition auch bei dir einmal nicht aus. Bei uns ist es so, dass sich jeder Gast einmal Sam mit zwei, drei Sätzen kurz vorstellt. Ich meine, die kennt man natürlich im Rosenheimer Eishockey, aber ich bin trotzdem gespannt, wie es du schnell in drei, vier Sätzen kurz vorstellst.
Also, wenn ich nur das Sportliche jetzt nehmen soll, es ist ja nicht nur, dass ich die drei Meisterschaften mit Rosenheim, sondern ich war an allen Endspielen beteiligt. Ja. Und vor allen Dingen war ich auch oder bin ich alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Damals noch unter freiem Himmel, wo ich mit 6 Jahren angefangen habe, und beim EVR und dann später beim Sportbund Rosenheim, SB Rosenheim. Ich habe alle Nachwuchsmannschaften, wie gesagt, durchlaufen. Ich habe immer die Auswahlmannschaften durchlaufen, dann immer mit der Farbe oder habe die Farben von Rosenheim vertreten. Manche einfach unterschiedlich manchmal gewesen, zuerst rot und gelb und dann grün und weiß. Und das gehört ja auch dazu. Es war ja nicht nur die erste Mannschaft, ich bin ja echter gebürtiger Rosenheimer und habe alle Mannschaften eben durchlaufen im Nachwuchs.
Wunderbar, Markus. Dann gehen wir gleich mal in unser erstes Drittel, das heißt nachgekattelt. Und da gibt es jetzt nicht so viel, was man aktuell von den Star Bulls nachkatteln können. Deutschland Cup war, 2 Niederlagen und 1 Sieg für die deutsche Auswahl. Hast du es angeschaut? Wie bewertest du so die Nationalmannschaft aktuell?
Grundsätzlich gut. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Turnier. Vor allen Dingen das Spiel gegen die Slowakei war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber grundsätzlich ist die Nationalmannschaft da wirklich auf einem sehr guten Weg und spielt attraktives und mitreißendes Eishockey. Das schauen wir, ich verfolge das immer im Olympiadi oder auch bei der Weltmeisterschaft. Und die letzten Jahre, muss man echt sagen, war das wirklich faszinierend. Es war mitreißend und sehr spannend und auch sehr erfolgreich.
Ja, definitiv. Mit dabei war auch wieder Patrick Hager, der Rosenheimer. Ja. Er war damals auch bei Olympia Silber dabei. Ja. Inzwischen ist er aber schon 36 Jahre alt. Glaubst du, er packt nochmal Olympia?
Also bin ich jetzt ganz ehrlich, ich kenne Patrick Hager, der hat bei mir übrigens die ersten Schritte in der ersten Mannschaft absolviert. Unglaubliches Erfolg, Silbermedaille bei Olympiade, knapp an der Goldmedaille dort. Aber ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, also der hat immer noch seine Berechtigung für die Nationalmannschaft, aber da ja die Olympiade erst in 1,5 Jahren ungefähr ist, glaube ich, dass da auch noch dazu die NHL-Spieler kommen, weil da die NHL diesmal Pause macht, glaube ich, dass die Mannschaft sehr, sehr stark und die Positionen sehr, sehr umkämpft sein werden und es für den Patrick sicher nicht leicht wird mit dem Alter. Aber ich denke mal, er hat unglaubliche Sachen erreicht schon.
Ist ja vielleicht auch so, dass er Führungsaufgaben innerhalb der Mannschaft einnehmen kann und damit vielleicht eine wichtige Position hat.
Das muss dann der Harry Kreis entscheiden, wie er das sieht. Aber wie schon gesagt, ich glaube, dass da jede Position sehr, sehr hart umkämpft ist.
Bleiben wir schnell kurz dabei. Wie war er denn so mit, ich glaube, er war ja 16, wie
er
seine ersten Spiele.
Ja, er war 17, 18.
Ja, der Sinan Aktar war
zum Beispiel genau, auch einer, der auch bei dir, bei mir auch Dings, ja, das stimmt. Ja, der Sinan Aktar war jetzt eher der ruhige Kerl. Ja. Der Patrick, der war jetzt nicht unbedingt ruhig. Da hat man den, das, man muss, jeder Spieler ist oder jeder Mensch ist ja anders. Und beim Patrick war es schon so, dass man den auch mal mit harter Hand anfassen konnte. Und er danach zu mir gesagt hat, du, danke Trainer, dass man das so deutlich, und ich habe es ihm wirklich deutlich gesagt, weil dann, ja, jetzt kapiere ich es. Bei einem anderen, wenn ich das gemacht hätte, der wäre vielleicht Zusammenbrocher. Drum, der Patrick, den hat man mit harter Hand damals schon anlangen können.
Also Temperament ein bisschen einfangen, oder?
Ja. Das hat ihn ausgezeichnet auch. Ja. Das muss man ja dazu sagen. Ich meine, ich bin ja auch ein extravertierter Mensch, aber man muss da schon mit Gefühl, mit jedem hätte ich das jetzt nicht machen können.
Jörg, gehen wir zu den aktuellen Star Bulls in der DL2. Du hast selber ja schon Heimspiele gesehen. Mhm. Wie findest du denn die Saison bisher?
Ja, die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Das muss man echt sagen. Also diese Antwort, wir können auch ein bisschen länger werden jetzt, gell? Also Fakt ist, das Umfeld ist sehr professionell. Zuschauerinteresse, Stadionumbau, Sponsoring, jetzt kann ich schon mal. Und jetzt auch noch mit Christoph Sandner haben sie einen wirklich erfahrenen Geschäftsführer geholt. Das Trainerteam ist gut und sehr erfahren. Das ist ja nicht nur der Jari, das ist ja auch der Jamie. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht vom Torwarttrainer und von den Athletiktrainer, das weiß ich nicht, aber das gehört ja alles zusammen. Das ist ja sehr professionell. Die Mannschaft ist sehr gut besetzt, nicht nur qualitativ, sondern auch in der Breite, also quantitativ ist die auch sehr gut. Und mein Tipp ist, also da kannst du mir auch festnageln, dass die Star Bulls die Playoffs erreichen ohne Umwege.
Also Platz unter die ersten Sechse.
Auf alle Fälle. Das ist mein absoluter Dingstipp.
Sprechen wir mal über die Torhüter. Oskar Auzio, der Finne, ist jetzt zum besten Spieler im Monat Oktober gewählt worden. Er hatte drei Shutouts im Oktober. Marinus, sag mal du mal, du hast ja auch viel vor die Spiele gesehen. Oskar Auzio schon eine Extraklasse momentan.
Ja, absolut. Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torhüter der Liga momentan. Das hat er letzte Saison schon gezeigt und jetzt zeigt es über einen längeren Zeitraum total sicher, total ruhig. Also man merkt ihm an, obwohl er noch recht jung ist, dass er einfach weiß, was er machen muss, in welcher Situation. Ich glaube, da können die Star Wars froh sein, dass er wirklich weiterhin so liefert, weil er ist einer der großen Gründe für den Aufschwung momentan.
Du weißt es, wenn man einen guten Torwart hinten drin hat, du hast mit Karl Friesen gespielt. Wie war denn das da mit dir?
Ja, da war mir natürlich, war da vor ihm super stark. Nein, Spaß beiseite, das ist die wichtigste Position im Eishockey, wahrscheinlich auch in den anderen Mannschaftssportarten, aber vor allem im Eishockey, ist der Torhüter. Da braucht man nicht umeinander reden. Wenn du einen Mann hinten drin hast, der, wo man weiß, hoppala, ich habe einen Fehler gemacht, der bügelt ihn schon wieder aus, dann spielst du einfach ganz anders und der hält dich im Spiel. Auch wenn du ein schlechtes Spiel hast, und das kommt halt einfach mal das ein oder andere Mal vor, das ist ja so, du spielst ja öfters normal oder nicht so gut, das sind ja auch Ausschläge nach oben. Ja. Also noch einmal, die wichtigste Position ist eben der Torhüter und das Rosenheim hat einen guten Torhüter, aber auch die andere Mannschaft, die Verteidigung, Sturm, wie schon gesagt, die haben eine gute Balance und ich sage, eine sehr gute Qualität in der Mannschaft.
Wie war es denn mit dem Karl Friesen zum
Spiel? Achso, mit dem Karl Friesen. Ja, der Karl ist natürlich auch ein Spieler gewesen, der uns, auch wenn wir schlecht gespielt haben, wir waren sicher eine gute Mannschaft, aber wir haben auch mal auswärts oder auch zu Hause schlechte Spiele gemacht und der hat uns halt zwei Drittel lang im Spiel gehalten, sodass er dann, was weiß ich, 2-2 oder was gestanden hat, wo wir vielleicht mit 3-4 Tore hinten legen müssten. Und dann hast du halt keine Chance mehr und so haben wir halt unsere Chance noch gehabt und da haben wir halt schon die Qualität auch in der Mannschaft gehabt, dass wir dann das Spiel zu unseren Gunsten drehen. Und da waren wir natürlich wieder gut, aber klar, noch einmal, der Karl war da schon außergewöhnlich und das weiß ja jeder, das hat er ja selber auch gewusst.
Ja, im Rosenheimer Eishockey gab es ja einige große Namen, wenn wir einmal in die nicht so ferne Vergangenheit schauen, wenn wir mit Pasi Häkkinen, Norm Merrickle,
Klaus Dalbertz.
Genau, also da waren schon sehr, sehr gute Torhüter dabei auf jeden Fall.
Ja, in Rosenheim hat man sich immer glücklich schätzen können, glaube ich, dass man...
Ja, da würde mir jetzt mir auch gleich mit der Klaus Merkei fallen aus Deutschland, oder war der Jirschi Kralik, das war auch Welttorhüter, sowas gibt es natürlich jetzt in Deutschland nicht mehr. Weil solche klasse Leute wie die jetzt, vor allem Kralik oder so, die würden jetzt in der NHL spielen. Also das steht fest. Also das geht nicht mehr. Da gibt es auch einige Feldspieler da.
Karl Friesen hat es ja mal probiert dann in der NHL.
Ja.
Würde er heute in der NHL spielen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Damals waren natürlich auch bloß 16 Mannschaften. Ja. Das war das Erste. Und was der Karl, wo seine Schwäche war, das ist vielleicht die einzige, mit dem Puck spielen. Das hat er jetzt nicht unbedingt, das war jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd. Und da ja damals schon die NHL auch viel eingeschossen hat und du als Torhüter hast stoppen müssen, es war ja noch ein bisschen anders mit dem Torraum und die Scheibe auch wieder spielen müssen, das war jetzt nicht unbedingt das war, glaube ich, seine einzige Schwäche, die er gehabt hat. Und darum hat er das vielleicht auch da drüben nicht geschafft. Jetzt sind es ja doppelt so viele Mannschaften und du brauchst ja nicht zwei Torhüter, sondern du brauchst ja vier Torhüter. Also bin ich mir sicher, dass er jetzt in Nordamerika wäre.
Was sich bei Rosenheim stark verbessert hat gegenüber der letzten Saison, sind die Special Teams gewesen. Überzahl, Unterzahl hat sich Rosenheim verbessert. Marinus, gibt es dafür Gründe?
Ja, absolut. Einerseits natürlich die Qualität einfach im Kader. Also man hat ganz andere Spieler in den Überzahlreihen vor allem. Dann einfach das System ab, bis sie das immer einer vorm Torwart steht. Dass man die Pässe schneller bringt, dass dann auch wirklich immer einer da ist, der den Direktschuss bringt. Natürlich Norman Hauner, der ja super in Form ist. Und in Unterzahl einfach die jungen Wilden mit Kevin Handschuh und Fabian Kutschi, die sich dann alles reihauen und natürlich wieder der Torwart.
Genau, sagt Jari Pasanen einmal, in Unterzahl ist der Torwart der wichtigste Mann.
Und? Da hat er recht, sicher, Jari. Aber auch die Spieler, die eben Unterzahl spielen, die müssen das verinnerlichen und auch lieben, weil...
Dass du den Puck auf den Körper kriegst.
Genau, dass du das muss auch eine Ehre sein, dass du jetzt Unterzahl spielen darfst. Und wenn du das so akzeptierst und so in dich aufnimmst, dann kannst du diesen Job erst richtig und gut ausführen.
Ist dann so ein blauer Fleck, weil sie wie ein Ordensabzeichen.
Das ist wie ein Ordensabzeichen. Und du kannst im Endeffekt als Unterzahlspieler oder Unterzahlspezialist mehr Respekt innerhalb der Mannschaft verdienen, wie vielleicht der Torjäger, der in der Powerplay jetzt fünfte Powerplay ein Tor schießt. Das ist oft wirklich innerhalb der Mannschaft. Bei den Zuschauern schaut es ein bisschen anders aus, da sieht man den, der wo das Tor schießt. Aber innerhalb der Mannschaft haben die Spieler, die diese Sachen, diese Drecksarbeit machen, sehr hoch angesehen.
Diese unbesungenen Helden.
Genau.
Ja. Wie war das so bei euch damals? Überzahl, Unterzahl, ist da auch so speziell und genau darauf geschaut worden?
Natürlich. Wir hatten natürlich auch eine hohe Qualität. Ja. Und natürlich, das ist oft ja so, warum klappt denn das Powerplay nicht? Trainiert sie das nicht? Ja, toll. das habe ich vergessen letzte Woche als Trainer, dass ich es trainiere. Nein, natürlich wird es trainiert. Es ist eine Qualitätssache. Es ist eine Qualitätssache, es ist aber auch eine Vertrauens- und Laufsache. Das muss man auch dazu sagen. Powerplay. Mhm. Beim Unterzahl ist es, wie schon gesagt, das Aufopferungsvolle. Ein bisschen Glück braucht man auch, dass mal einer nur an den Pfosten hingeht und wieder raus und nicht rein. Mhm. Und, aber natürlich ist das bei uns auch trainiert worden, da wir auch eine relativ harte Mannschaft hatten damals. Wir haben viele Strafzeiten genommen und darum haben wir ein gutes Unterzahl gebraucht.
Ja. Es gibt einen Marathonmann bei den Rosenheimer, Shane Henner, der hat die zweitmeiste Eiszeit von allen Feldspielern in der ganzen Liga. Gibt es den da? Oder wir waren das früher bei euch?
Über 20 Minuten, glaube ich.
Ja, 24
ist früh, muss ich mir echt sagen. Hoffentlich hält er das bis zum Ende, weil jetzt ist ja nur Anfang der Saison. Ist ein wichtiger Spieler.
Wenn du seine Fitnessvideos im Sommer gesehen
hast, dann es gibt auch Spieler, die das immer brauchen, die hohe Belastung und so. Aber wie schon gesagt, das geht ja dann in den Playoffs so. Bei uns ist es so gewesen, dass wir sogar mit noch weniger Spieler gespielt haben. Wenn ich jetzt dann, wenn wir irgendwann nochmal auf die 82er da Meisterschaft,
waren vier Verteidiger,
da haben dann Verletzte gewesen, da haben wir mit vier Verteidiger gespielt. Das war natürlich unser Prunkstück, die Verteidigung. Mhm. Aber das geht natürlich heutzutage nicht mehr. Das muss man auch dazu sagen. Da braucht man einfach so und so viele Spieler. Auch Sturmreihen. Du brauchst vier Sturmreihen. Und jetzt vor allen Dingen kommt der Dezember, da wo dann die Spiele bum, bum, bum hintereinander kommen, da brauchst du viele Leute. Du musst das auf viele Schultern verteilen, das Ganze. Also bei uns war es noch einmal, das hat sich auch geändert, das ist ja doch eine Zeit her, da war halt einfach das Tempo, diese Athletik noch nicht so hoch. Also es hat auch, also wenn du gegen Mannheim oder Köln oder Düsseldorf gespielt hast, dann war das Niveau schon hoch und da brauchst du auch drei, vier Blöcke gebraucht. Ja. Allerdings hat es ja Mannschaften gegeben, und das gibt es ja jetzt nicht mehr so, die du einfach, jetzt sage ich mal, mit 60-70% auch besiegt hast. Ja.
Rosenheim hat ja damals über Jahre hinweg den besten dritten Sturm der Liga gehabt.
Ja, klar. Schön, Thomas, ja. Ja, das war tatsächlich so.
Der dann aber auch so komplett in der Nationalmannschaft gespielt hat.
Ja, das stimmt, ja. Und das war dann 85, vor allem in der Saison 84-85.
Mit Arne. Beteiligte angesprochen.
Genau, ja, natürlich mit mir und in der Mitte mit dem Arne und mit dem Kamera-Axel. Und ohne, dass ich jetzt das waren, wir haben unglaublich gute Spieler gehabt mit Höfner, mit, ich weiß nicht, wie der Scherben, nein, Scherben war da noch nicht. War
später.
Später dann. Jedenfalls auch gute Ausländer mit dem, wer waren da? Wer war
Laycock.
Laycock, genau. Also wir haben wirklich eine gute Mannschaft gehabt, aber wo es dann spitz auf Knopf in den Finals waren, da haben wir meistens diese Spiele entschieden. Das muss man echt sagen. Das war, Und jetzt ist es, wenn das einmal in die Playoffs geht, ist es dann der dritte und vierte Sturm, der wo das entscheidet. Weil den ersten und den zweiten Sturm hat jeder. Ja. Also die Top-Mannschaften.
Gut, dann war das jetzt einmal unser Rückblick schon einmal. Gehen wir ins zweite Drittel. Und das nehmen wir bei Menschenskind. Und da dreht es sich um unseren Studiogast. Und diesmal natürlich komplett um Markus Baerwanger und seine aktive sportliche Laufbahn. Markus, wir haben da so eine kleine Rubrik, die heißt 60 Sekunden. Okay. Das sind so unvollständige Satzanfänge, und die du dann bitte vervollständigen sollst. Und schauen wir mal, wie viele Antworten das wir reinbringen.
Okay.
Ich stelle dir die Fragen. Marino, stopp die Zeit. Du sagst...
Ich wäre bereit.
Gut. Du auch, Markus?
Ja.
Und los.
Eishockey in Rosenheim ist...
Immer super und einfach, Rosenheim ist eine Eishockey-Stadt.
Wenn ich nicht Eishockey gespielt hätte, dann?
Hätte ich hundertprozentig Eishockey gespielt. Ich spiele immer Eishockey.
Mein erstes Idol war?
Idol. Wayne Gretzky.
Diesen Rat habe ich als junger Spieler beherzigt.
Ein Rat von Oldrich Machatsch. Ich muss immer die Scheibe aus dem Drittel bringen, sonst wird er mich töten.
Der schönste Meistertitel war?
Der schönste Meistertitel war vielleicht der von 89, der überraschendste von 82. Der 85er war auch schön.
Mein bester Mitspieler war?
Immer meine Außenstürmer. Das war der Kamera, Hilger, Arne.
Okay. Mein lustigster Mannschaftskollege war?
War selber sehr, sehr lustig innerhalb der Mannschaft.
Okay. Und stopp.
Ui, da hätte ich noch ganz viele Fragen gehabt.
Okay,
okay. Machen wir noch, nehmen wir noch zwei hinten. Ja. Nee. In diesem Stadion habe ich gerne gespielt?
Immer da, wo es warm war.
Okay. Und dieses Stadion war schrecklich?
Immer da, wo es kalt war.
Wo war es?
Schwenningen.
Schwenningen.
War es kalt und die Kabinen waren unter aller Kanone. Damals.
Warum bist du dann später nach Schwenningen gegangen?
Da haben sie andere Kabinen gehabt, das ist mal das erste gewesen. Ja, da waren wir Profis, das verstehe ich jetzt richtig.
Das ist schon klar. Markus, gebürtiger Rosenheimer. Ja? Als junger Bursch in den 1970ern in Rosenheim, wie hast du Eishockey erlebt? Du hast schon kurz einmal angedeutet, freie Sicht nach oben. Ja. Und wie bist du zum Eishockey gekommen? Warst du immer Eishockey oder warst du auch Fußballer geworden oder so?
Ganz ehrlich, meine Freunde haben beim ESV damals, vor allen Dingen, weil ich in der Nähe gewohnt habe oder aufgewachsen bin, Fußball gespielt. Ja. Ich, warum auch immer, ich wollte nur eins und das war Eishockey. Und ich bin dann mit 6 Jahren, also Ende der 60er, Anfang der 70er, zum IVR damals gegangen und mit offenen Stadion. Und nur das war meine Leidenschaft.
Ja. Du bist, oder der EVR ist ja dann aufgestiegen Anfang der 70er. Warst du dann da so immer am Spielfeldrand gestanden und zugeschaut? Und
also pass auf, das war natürlich, wie ich gesagt, da war ja ein kleines Kind. Ja. Und Rosenheim ist ja nicht nur aufgestiegen, sondern die haben auch wieder abgestiegen. Ja. Oder wir waren, das war ja so eine Fahrstuhlmannschaft.
Ja.
Und natürlich habe ich mit meinen Freunden da auch zugeschaut, wie wir heute die Kinder halt auch Pommes essen und umeinander spinnen. Oder, ja. Aber jetzt, dass ich jetzt direkt da mitgefiebert habe. Ich habe halt geschrien Tor und oder ja. Oh, schaut, Gegentor. Aber das drumherum war einfach schön und das hat einfach Spaß gemacht. Ich selber wollte halt Eishockey spielen. Ja,
das hat sich einfach was gerührt. Und
das hat sich was gerührt, ja. Und das war damals auch Anfang der 70er, man muss auch sagen, alles noch nicht so. Es waren immer mal gute Eishockeyspieler da und die Zuschauer waren auch da, aber es war natürlich schon noch auch irgendwo ein bisschen Wilder Westen.
Du bist dann mit 17 in die erste Mannschaft gekommen?
Ja, mit 17 habe ich einen Vertrag unterschrieben, in die erste Mannschaft gekommen. Da war, bin ich dann in der, im Sommer 18 waren, also mit 18 war ich in der ersten Mannschaft. Und ich habe da sporadisch gespielt und ab Dezember, als dann der Wladimir Verzatko, das war der Star-Einkauf damals, entlassen wurde, da bin ich dann fest in der ersten Mannschaft gegangen. Mhm. Und das hat halt dann gegipfelt, 4 Monate später oder was, in der überraschenden Meisterschaft. Ja.
Allein wegen dir natürlich.
Ganz bestimmt nicht wegen mir allein, aber ich habe im Endspiel 2 Tore geschossen. Also so ist es jetzt nicht.
Das ist schon. Wie war das so als Junge unter die ganzen Arrivierten zum Reinkommen?
Die haben mir schon geholfen, das muss ich echt sagen. Das war am Anfang nicht so einfach, weil also da hat es schon noch die Abstufung Jung und Alt gegeben. Also,
das war gestandene Mannschaft, das muss man sagen.
Ja, das war eine gestandene Mannschaft. Also das war dann schon so, dass ja die schon gesagt haben, was du machen musst und, oder darfst und was nicht. Das ist ein bisschen, also das ist schon ein bisschen geändert. Ja. Allerdings habe ich dann wirklich mit im ersten Block gespielt, mit dem Hans Zach, mit Gerhard Baldauf, alle natürlich viel älter als ich. Hinten drin ein Schafpeter und ein Mahatsch. Und die haben mir natürlich schon geholfen, auch mit Reden und so, und haben mir schon gesagt, was ich zu tun habe.
Auch mit deutlichen Reden.
Auch manchmal mit deutlichen Reden, aber sie haben mir schon auch geholfen. Sie haben mir unter die Arme gegriffen und sie haben gesagt, egal was du machst, du kannst einen Fehler machen, Hauptsache du kämpfst und checkst. Und das, da ich ein bisschen verrückt auch noch war, vor allen Dingen, wo ich jung war, habe ich das gemacht. Ich bin auf jeden losgegangen. Dann war für die das okay. Also hat er auch mal einen Fehler rausgekommen können. Ja.
Es gibt jetzt bei Rosenheim auch einen 17-Jährigen, der spielt, Sebastian Zwickel, der eigentlich fest in der Stammformation ist, spielt jetzt zwar dritte, vierte Reihe. Was ist denn das Wichtigste, was du dir dann bei den Großen angeeignet hast, was für ihn jetzt vielleicht auch noch guten messert?
Ja, dass er sich halt das abschaut, was die gut machen, wie sie es machen. Ich habe ja auch, es ist ja so, du musst ein bisschen Glück haben, dass du in eine Mannschaft kommst, da wo die Arrivierten, die Führungsspieler auch Vorbilder haben. Ja. Wenn jetzt einer sagt, du, meine Sache ist noch ein Training, in der heutigen Zeit geht sowieso das schlecht, ein Bier trinken, dann macht der junge Spieler vermutlich auch, ich trinke ein Bier. Ich habe gesehen, bei Mahatsch, der schießt jeden, da war das Training aus und dann hat der zum Schießen angefangen oder was weiß ich, zum Starten und Stoppen. Und dann hast du als junger Spieler nicht die Möglichkeit und sagst, ich gehe jetzt vom Eis runter, sondern du magst es halt auch. Und darum kommt das. Aber das Wichtigste für einen jungen Spieler, also das, da kann er trainieren, machen, tun, abschauen, das Wichtigste ist einfach Spielpraxis. Also das steht über allem.
Gut, warst du dann einer, der Koffer tragen hat müssen, Kabine ausräumen?
Ja, mei, ich habe natürlich auch die Scheiben zusammenräumen müssen, bis alle vom Eis waren, dann habe ich das.
Aber also das wenn ist, der Machert länger geschossen hat?
Dann ja, dann habe ich noch drum. Ja gut, ich hätte sowieso nicht runtergehen dürfen, weil das war ja verpönt gewesen. Das sind lauter so Erziehungsmaßnahmen, die bringen einen nicht um, im Gegenteil, die machen einen nur stärker. Ja. Da bricht auch kein Zacki aus der Krone, also wenn man sowas machen muss. Ja. Und wenn man dann einmal, was weiß ich, da die Schlägertaschen tragen muss, dann muss man sie tragen. Ja.
Was ist denn, du bist, hast gesagt, du bist auf jeden Fall draufgegangen im Spiel. Wie war das so mit den Gegenspielern? Da ist man doch mit Sicherheit gleich einmal als Junge ein bisschen freiwillig, wo sich einer auch beweisen kann, oder?
Also grundsätzlich war es wirklich tatsächlich so, wir waren, ich kann mich noch erinnern auch, das war das zweite oder was, ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, ausverkauftes Haus damals an der Bremstraße und wie schon gesagt, ich habe im ersten Sturm halt gespielt und da waren die Ausländer, das waren glaube ich zwei Schweden, auch groß und stark und ich glaube nach 10 Sekunden bin ich mit einem schon, da habe ich schon einen Cross-Check auspackt und habe den wirklich voll rasiert und dann haben wir die dann natürlich gehabt am Trikot und haben mich hin und her gezogen. Ich habe mir gedacht, ja, Gottes Willen, jetzt gibt es richtig Prügel.
Ist in der Waschmaschine.
Genau. Und dann ist von hinten gekommen der Schafpeter. Das sagt jetzt nicht jedem was, aber der Peter war auch so eine Urgewalt. Und vor allen Dingen hat der auch zuschlagen können. Also das, und der hat gesagt zu mir, pass auf, zu mir, Berry, du brauchst dir von nichts und von niemandem brauchst du Angst haben. Ich habe das sowieso nicht gehabt, aber ich bin immer da und helfe dir beim Raufen. Das war für mich wie ein Freibrief. Also da habe ich gewusst, so ab jetzt kann ich rumholzen, wie ich will. Weil der Schafpeter, ich habe dann nur immer gesagt, Peter, komm zu mir, hilf mir. Und dann ist es rumgegangen.
Okay.
So, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, oder? Also ja, gut, nicht mehr in der Größenordnung.
Strafminuten, es hat früher diese Gunst gegen Martin McSorley, hat für Wendelski aufgepasst.
Ja, sowas, das war dann NHL-Style. Allerdings, ich muss da dazu sagen, ich habe es vorher gesagt, wir haben sehr, sehr hart gespielt, auch oft übertrieben hart. Ja. Wir Rosenheimer, das war halt unser Stil. Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr, weil die nützen andere Mannschaften viel gnadenloser aus wie jetzt heute. Also hart spielen ja, aber du musst aufpassen, dass du keine Strafzeiten machst. Ja. Das war früher, das war auch noch ein Unterschied. Nein, da hast du halt einmal eine Strafzeit gemacht. Auch wenn es ein Blöde war. Hauptsache den anderen hat es ein bisschen weh da. Aber das geht heutzutage nicht mehr. Das nützen die Mannschaften, die sind so gut und so ausgeglichen, die nützen das aus.
Ja. Ja, du hast es auch gesagt, plötzlich dann ein paar Monate später, du bist reingekommen und dann entwickelt sich eine Mannschaft, die erst einen Titelverteidiger raushaut. Ja. Erste Mal Playoffs waren zu dem Zeitpunkt, die einen Titelverteidiger raushaut, dann den großen Favoriten schlagt und kurze Zeit später Meister wird. Gigantischer Weg.
Ja, unglaublich war das ja. Das war unglaublich. Das war mit den Playoffs und dann der Modus Best of Three war natürlich so. Das ist so schnell gegangen. Ja. Einmal verlieren, bist du schon mit dem Rücken an der Wand gewesen und also unglaublich. Und vor allen Dingen natürlich die Halbfinalserie gegen Landshut war natürlich einmalig, weil Landshut ja wirklich das Maß aller Dinge war in der Saison. Also das muss man echt sagen. Und das war, glaubst du es mir, es ist heute noch ein Kampf und eine Schlacht, ich weiß, Derby, aber das war früher wirklich, also da war dann wirklich der Wilde Westen da. Also da ist wirklich geknüppelt worden. Okay. Und wir haben da auch mit Rosenheim in Landshut nicht nur verloren in der normalen Runde, sondern auch, da hat es auch richtig noch auf die Mütze gegeben. Das haben wir ja dann schon wieder zurückgezahlt zu Hause, aber Landshut war wirklich das Maß aller Dinge in der Saison.
Du hast mir die Geschichte schon mal erzählt, aber ich, vielleicht verzeihst du es alle Hörer. Ja. Ihr habt das erste Spiel in Landshut gewonnen.
Wir haben das erste Spiel gewonnen in Landshut.
Und dann hat es Heimspiel gegeben und ihr hättet ein Training gehabt noch vorher.
Ja, wir haben am Freitag in Landshut gewonnen und am Samstag wäre natürlich das Auslauftraining gewesen, Vorbereitung für Sonntagsspiel. Und dann ist der Verkehr in Rosenheim zusammengebrochen, weil ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Leute auf dem Parkplatz gestanden sind und heute halt Autos auch überall raus und rum geparkt haben, damit sie Karten bekommen. Ja. Und damals, das war ja alles noch ein bisschen kleiner, da war das Büro, das hat die Monika mit einer zweiten Frau geleitet, die haben dann um 10 Uhr Vormittag, die haben gemeint, sie trifft der Schlag, als sie die Leute gesehen haben und dann... haben die gesagt, wir gehen dann nicht weg, bevor wir nicht Karten haben. Ja. Und ich glaube, jetzt übertreibe ich nicht, ich glaube, am Sonntag waren 10.000 Leute in dem Stadion. Ja. Also normalerweise, dass da nichts passiert ist. Und
ihr habt aber Probleme gehabt zum Samstagtraining.
Wir sind angerufen worden, dass wir alle, die in Rosenheim wohnen oder Umgebung, bitte mit dem Rad kommen oder zu Fuß, weil wir nirgends Parkplätze mehr gehabt haben. Und das war Wahnsinn. Ich glaube, da waren ja gar nicht alle Spieler da, weil die das nicht geschafft haben.
Wir haben nicht durchgekommen.
Wir sind nicht durchgekommen. Chaos in ganz Rosenheim.
Okay. Du hast aber noch zu den Helden von einst, bist der Semmer einen guten Draht, oder?
Mehr oder weniger, ja. Und so weiter. Ja, eine Show. Mit Schafpeter, mit den Tölzer, mit dem Zachhans, mit dem Kamera-Axel. Also, da war der noch nicht dabei. Aber genau, auch wenn ich einmal einen und Baldi habe ich das letzte Mal getroffen, dort im Heimspiel, wo wir eingeladen waren. 22, glaube ich, war das dann, wo zur Meisterschaft
ging. Genau, 40 Jahre.
Wer waren da noch dabei? Ja, der Karl. Mit Karl habe ich auch hier und da noch WhatsApp und so, oder wenn er in Rosenheim ist. Mit dem Meidl-Toni, logischerweise. Den triff ich auch. Also mit denen habe ich schon mehr oder weniger immer noch Kontakt, ja.
Okay. Zwei von denen sind jetzt nicht mehr da, Walter Kretschmer und jetzt erst kürzlich Christian Gogoschka. Deine Gedanken dazu?
Ja, beim Wacki war das natürlich sehr überraschend und er ist ja noch relativ jung gestorben. Mit einer der besten deutschen Eishockeyspieler, deutschen Verteidiger, die es gegeben hat und damals und auch... Der hat auch modernes Eishockey gespielt, hartes Eishockey.
Aber torgefährlich auch.
Und auch torgefährlich, der wäre auch heute noch einer der Top-Verteidiger in der Liga, also in der DL, hundertprozentig. Christian Gokoschka war ein wilder Hund, muss man echt sagen, der war bei der 82. Meisterschaft eben dabei und ist erst kürzlich verstorben. Ja. Da ist immer traurig, wenn man sowas liest.
Gut, wir könnten über so viel reden, wir streifen deine Karriere jetzt bloß ein bisschen. Ich nehme jetzt einmal U20-Weltmeisterschaft 1983, ausgespielt in Leningrad in der Sowjetunion. Wie war das so damals da? Du hast ja auch Spiele sonst in Russland gehabt.
Ja.
Das ist ja war ist Westia gehabt.
Doch, damals ja, das Sowjetunion geheißen. Es war natürlich schon eine andere Welt, das muss man echt sagen. Die Menschen haben jetzt nicht so viel gehabt, in die Kaufhäuser. Ja, hat es eigentlich nichts gegeben. Du hast auch für einen russischen Rubel hast du im Endeffekt nichts kaufen können. Da hat es dann diese Intershops gegeben, da hast du mit westlicher Währung dann eingekauft. Das war schon eine andere Welt. Also das muss man echt sagen. Ich, also die Menschen waren sportbegeistert, Eishockey-begeistert und waren immer freundlicher, wobei sie natürlich schon ein bisschen zurückhaltend waren, weil sie wahrscheinlich Angst gehabt haben, dass sie irgendwas falsch machen. Ich weiß das nicht, aber grundsätzlich habe ich auch später mit russischen Sportlern zusammengespielt. Also ich muss sagen, ein bisschen ein anderer Menschenschlag, ja, aber ich bin immer gut ausgekommen mit den Leuten. Ich sage immer, egal was für Nation, es gibt überall einen Deppen und es gibt überall gute Typen.
Ja.
Das hat nichts mit der Nation zu tun.
Das ist so eine Gesellschaft heute, bitte.
Genau.
Ja, das war ein Turnier der Superlative damals. Ihr habt es gegen die UdSSR gespielt natürlich.
Ja.
Gegen Tschechien mit Dominik Hasek im Tor.
Okay.
Finnland mit Esa Tikkanen oder Kanada mit Mario Lemieux.
Ja.
Steve Yzerman.
Ganz ehrlich jetzt, wenn es mir ihr das jetzt nicht gesagt hättet, ich hätte es nicht gewusst.
Okay.
Ich wirklich nicht.
Wir haben damals gegen jede Mannschaft gespielt?
Also? Wir haben gegen jede Mannschaft gespielt. Ich weiß auch gar nicht, wie das ausgegangen ist. Wahrscheinlich werden wir weiter hinten gelandet sein, oder?
Ja, eher schon.
War natürlich grundsätzlich, wenn du halt gegen die Sowjetunion gespielt hast, aber hat es ja nicht 15 Teilrepubliken gegeben, sondern es hat nur die eine Mannschaft gegeben, die getriezt worden sind bis zum Gehen, und die Besten der Besten haben dann in der Nationalmannschaft gespielt oder halt bei seinen Turnieren gespielt. Ja. Das war natürlich schon eine brutale Herausforderung immer.
Ja.
Aber eine tolle Sache, wenn du dir gegen die Besten der Besten gespielt hast, der Welt.
Du hast da 3 Weltmeisterschaften gespielt.
Ja.
Was war die schönste?
Die schönste war vielleicht die erste. Die 85, ja, weil da ist natürlich als junger Spieler Meister geworden, mit meinen 2 Außenstürmer auch noch dann zur WM genauso da gespielt, und das war eine geile WM in Prag damals, wirklich eine tolle Sache.
Die damals als Gastgeber Weltmeister
waren? Die damals als Gastgeber Weltmeister waren und Weltmeister im Mai geworden, und im Juli waren sie bei uns als Ausländer, der Kralik und der Lukács.
Genau.
Der Lukács war der Topscorer der WM und der Kralik war der beste Torhüter. Und die beiden haben dann in Rosenheim als Ausländer gespielt. Das war natürlich schon eine tolle Sache.
Ja. Gehen wir zurück nach Rosenheim. Meister 85, Meister 89 dazu noch, mehrere Finalserien gespielt.
Mhm.
Welche Meistermannschaft war die beste?
Die beste war die 89er.
Ja.
Ja, das war die beste. Wo die 85er auch gut war, aber die 89er war die beste.
Okay, und welche Finalniederlage hat denn am meisten geschmerzt?
Die 88 gegen Köln.
Fünftes Spiel.
Ja, das war, weil wir...
Wir haben es mit dem Schädler Tom vorher mal geredet. Ich habe es im Fernsehen gesehen, es war eigentlich schon alles hergerichtet,
das
Rosenheim.
Ja, das war das Härteste. Weil die letzte, das war dann 92, ja. Das war ganz schwer für uns. Es war sowieso überraschend, dass wir überhaupt wir waren eine gute Mannschaft, aber...
Da war die Abschiedsstimmung schon.
Wir haben das vom Mentalen her, weil wir gewusst haben, die Saison ist zu Ende, und es wird nie mehr so, diese Mannschaft wird es nie mehr geben.
Ja.
Oder das Eishockey in Rosenheim wird es nicht mehr gehen. Und das war natürlich, du brauchst ja einen Geist dazu, dass du das Höchste erreichst, weil Düsseldorf ja bärenstark war.
Ja. Du bist einer von nur 4 Spielern, die alle 3 Meisterschaften mit Rosenheim erreicht haben.
Und alle Endspiele halt.
Ja.
Ich war ja bei allen Endspielen dabei.
Macht die sowas schon jetzt?
Ja, natürlich, logisch. Ich meine, ich habe natürlich die Meisterschaften logischerweise, wir haben ja Mannschaftssport, nicht alleine gewonnen, aber das macht mich schon stolz, dass ich aus Rosenheimer, das muss man auch dazu sagen, noch einmal, ich habe alles durchlaufen, alle Nachwuchsmannschaften, dann mit jungen Jahren da reingekommen bin, und solange die Familie Merz das unterstützt haben, dieses Eishockey, ich in Rosenheim Eishockey gespielt habe und dann habe, wie die meisten, gehen müssen, weil wir halt dann unser Geld woanders verdienen haben müssen. Natürlich macht mir das stolz, dass ich als Rosenheimer in Rosenheim 3-mal Meister geworden bin. Hm.
Einer aus diesem Quartett ist Toni Meidl.
Mhm.
Und da ist mir so eine Geschichte erzählt worden, so früher hat es einmal den Sportkurier gegeben, eine Zeitschrift, die sich mit Fußball und mit Eishockey beschäftigt hat. Du lachst schon. Und angeblich hat der Toni einmal einen Anruf erhalten, das so aus der Richtung gekommen hätte sein sollen.
War das jetzt das mit dem Angebot? Oder
der Axel Kammerer, glaube ich,
oder? Ja, der Axel Kammerer war natürlich, da hat man mal aufpassen müssen, der hat einmal so eine Zeit lang so Fake-Anrufe gemacht. bei einem und du hast schon gar nicht mehr gewusst, ruft jetzt wirklich die Zeitung oder das Radio oder was an? Oder ist das
die Werbung für die Nationalmannschaft?
Natürlich, logisch. Und ich glaube sogar, da Nationalmannschaft, Einladung und der Toni hat sich gefreut. Und ja, das war halt, aber der Axel wieder, das war dann ich wieder. Und manchmal hätte man wirklich einen Schläger drüber haben können, aber es war dann im Endeffekt auch lustig und der Toni hat das auch mit Humor genommen.
Das ist, glaube ich, um ein Angebot aus der Schweiz.
In der Schweiz, genau, da war dann einmal ein Angebot, das war extremst hoch und Wahnsinn und ja, das war natürlich nur imaginär gewesen.
Es gab ein Spiel, das war eigentlich eines der besten Spiele, sage ich jetzt einmal, in der Rosenheimer Geschichte, eines der besten Auswärtsspiele.
Ja.
Das ist aber dann nicht für Rosenheim gewertet worden.
Ach,
du warst ein Grund, aber du kannst nichts dafür.
Ja, ich weiß schon, das war in München.
Ja,
genau. Und
8-1.
Da haben wir 8-1 gewonnen, genau. Und es war bei uns schon wichtig, weil wir wollten ja Erster werden und Düsseldorf und wir waren punktgleich.
Ja.
Irgendwie so war das. Und das Spiel war, also die Punkte waren für uns schon wichtig und München war jetzt nicht die Top-Mannschaft, aber man muss ja erst einmal das Derby dann gewinnen und ich glaube, ich habe das erste Tor geschossen oder irgendwas.
Ja, ich weiß, dass der Kummer Wolfgang, glaube ich, 3 gemacht hat.
Ich weiß, ich habe halt ein Tor geschossen, das weiß ich noch und dann war das so, dass der Stadionsprecher meinen Namen nicht auf dem Spielbericht gefunden hat.
Ja.
Und dann so ist es ins Rollen gekommen und dann ist festgestellt worden, dass ich nicht auf dem Spielbericht gestanden bin, aber damals der Trainer, der Janusz Stasi, ich weiß jetzt gar nicht, ob der da, ich bin immer als Trainer auch vorsichtig, weil das sind ja andere sportliche Leiter auch dabei, die zum Unterschreiben haben. Jedenfalls war das halt so, dass ich nicht auf dem Spielbericht gestanden bin. Ich habe mich dann sofort umgezogen, aber da war das schon spät. Das ist dann gewertet worden, 5-0 für München. Ja.
8-1 war grandioser. 8-1, ja. Grandioser Auswärtssieg.
Ja.
Dann haben wir schon geredet, Finalniederlage 92, Abschiedsschmerz aus Rosenheim. Du bist dann 92 eben weggegangen, erstmals von Rosenheim. Hast du vorher schon andere Anfragen einmal gehabt?
Ich habe tatsächlich einmal Anfragen gehabt, vor allen Dingen, wo
aus
dann...
aus der Schweiz von Axel kam. Nein.
Aber da war tatsächlich der Axel auch involviert, und es hat aber quasi war nicht gefaked. Und zwar, er ist ja von Rosenheim weggegangen, 85 oder 86 nach Berlin, zu den Preußen. Und mit denen habe ich einmal gesprochen. Aber ganz ehrlich jetzt, wenn ich mich noch erinnern kann, es hätte auch mehr Geld gegeben. Aber es war mehr. Ich bin auch ein Profi, ich muss ja auch aufs Geld. Aber ganz ehrlich jetzt, das, was ich da mehr gekriegt habe, das war es mir nicht wert, dass ich aus Rosenheim weggehe, weil ich wollte auch weiterhin um Meisterschaften spielen. Und das war jetzt bei Berlin eher nicht so der Fall. Das waren so,
relativ frisch,
ja, die waren so Mitte-Klasse, bessere Mitte. Und ich wollte halt weiterhin um Meisterschaften spielen und ich wollte auch weiterhin in meiner Heimat sein. Das muss ich auch dazu sagen.
Okay. 92 musstest du dann weg.
Ja.
Du bist dann nach Schwenningen gegangen. Und danach für 2 Jahre nach Landshut.
Ja, ich glaube sogar, dass ich der einzige oder der erste Rosenheimer war, der wohl in Landshut gespielt
hat. Ich wollte gerade sagen, geht das so einfach?
Ja, ich muss aber fairerweise sagen, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt, das war es auch nicht. Und es waren wirklich zwei tolle Jahre. Also hoffentlich schlagen es mir jetzt nicht, aber das war wirklich so. Und Landshut ist ja irgendwo auch, darum ist ja diese Rivalität zu vergleichen mit Rosenheim, gleiche Größe, Eishockeystadt, diese Tradition, das ist ja ungefähr gleich zu setzen mit Rosenheim. Ja.
Stimmt es, dass du da mit deine besten Playoffs gespielt hast?
Also ganz ehrlich, wir haben ja geredet über die Meisterschaften, über die Endspiele und so, aber ich, ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein ist es ja egal, kann ich ja sagen, wo wir waren in der DL-Meisterschaft im Endspiel, Landshut gegen Köln, und ich würde mal sagen, das waren meine absolut besten Playoffs, wo ich in meiner Karriere gespielt habe. Also, und ich habe gute Playoffs gespielt, auch in Rosenheim, aber das waren die besten. Da bin ich wirklich auch mit über mich hinausgewachsen. Da gibt es sogar der Toni Vogel, der wo auch gespielt hat, der Anthony Vogel, und der hat gesagt, du pass auf zu mir, Berry, ich habe dich in Rosenheim kennengelernt und es war wirklich toll, wie du in die Playoffs heiß gelaufen bist, aber so wie jetzt, muss ich sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist Wahnsinn, was du leistest. Also das muss man sagen. Leider, auch hier im 5. Spiel gegen die Kölner Haie, das war ein bisschen Dings, haben wir dann verloren.
Hat mir Udo Kiesling jetzt einmal kürzlich erst
ja, erzählt. Ja. War hart, aber es war eine tolle Playoffs und eine tolle Zeit auch in Landshut, muss ich auch sagen.
Ja. Zu der Landshut-Saison, da hat es in der NHL den Lockout gegeben. Und bei euch hat für ein Spiel Pavel Bure gespielt.
Ja, genau.
Wie war denn der Auftritt?
Also der Pavel Bure, das war natürlich damals der bestbezahlteste Eishockeyspieler. 10 Millionen hat der verdient.
Ja, damals schon.
Unglaublich. Ja. Russian Rocket. Und der hat sogar einen Bodyguard dabei gehabt. Und es gibt da tatsächlich eine total lustige Geschichte.
Ja, bitte.
Und, okay. Wir haben das einzige Spiel gegen Eisbären Berlin gemacht. Ja. In Landshut. Damals war Eisbären Berlin nicht das Maß aller Dinge, sondern eigentlich eher also nicht so eine gute Mannschaft. Wir waren ja sehr gut. Und beim Warmmachen kommt der Danny Held, ein Deutsch-Kanadier, den ich gekannt habe von der Nationalmannschaft. Ein paar Spiele hat er mitgemacht. Ein bisschen ein Wilder. Aha. Und der sagt zu mir, hey, komm zu mir her, ich muss mit dir reden. Und ich habe das eigentlich gehasst, dass ich mit dem Gegner spreche beim Warmmachen. Und dann sagt er zu mir, du, könntest du an Pavel Bure einen schlechten Pass geben, damit ich ihn checken kann, weil ich habe einen Betreuer von uns schon ein Fotoapparat gegeben, der macht dann ein Foto und das schicke ich nach Kanada. Da habe ich wirklich das Lachen angefangen. Da habe ich gesagt, Danny, tut mir leid, das kann ich nicht, weil ich mit ihm zusammenspiele. Da muss der Mike Bullard fragen. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn.
Aber wie war er denn als Spieler oder als Typ dann in der Kabine?
Also er war unglaublich gut, er hat auch 3 Tore, glaube ich, geschossen, sehr gut. Ein bisschen introvertiert war er schon, also ja, das muss man sagen, er war introvertiert, aber halt ein sehr guter Eishockeyspieler. Und das war ja mehr ein Show-Effekt, da war das das Spiel dann ja ausverkauft, eben wegen einem Pavel Bure und auch ganz viel Medienpräsenz war dann da.
Gut, wir haben, du bist dann nach den 2 Jahren Landshut, bist du nach Garmisch gegangen zum SC Rissersee. Haben wir ja schon ein bisschen in der Folge mit Christoph Sandner, den kann man übrigens auch noch anhören, bei Hart gecheckt. Da haben wir ja schon einiges miterlebt. Eine Station möchte ich noch erwähnen.
Ja.
Es war dann so die Zeit vom Bosman-Urteil.
Ja, genau.
Jede Menge ausländische Spieler haben die DL überschwemmt. Ja. Und du bist den Weg einmal ganz anders gegangen. Ja, ja. Du bist nach Schottland. Mhm. Wie war denn so Eishockey auf der Insel?
Ja, also zuerst mal, das hängt natürlich, ich hätte einen längerfristigen Vertrag in Garmisch gehabt, in der DEL.
Da ist die Insolvenz dann gekommen.
Ja, die Insolvenz, das war also mehr als Insolvenz, das war ein Betrug von dem damaligen Sponsor. Aber Und dann eben dieses Bosman-Urteil, ganz viele Ausländer, da waren ja auch dann, ich war ja da schon 33 oder 34 Jahre alt, und es waren auch 25-jährige Nationalspieler betroffen, die dann keinen Verein mehr hatten.
In die zweite Liga gehen mussten.
Oder so. Ja, genau, in die zweite Liga gehen mussten. Und ich habe einen Anruf gekriegt von Jirschi Lala, und das hat ja eben diese englische Super League, hat die geheißen, die ist aus dem Boden gestampft worden. Da hat es 6 englische, eine schottische und eine Waliser Mannschaft gegeben. Und da hat mich der Jirschi Lala angerufen und gesagt, du, pass auf, ich suche einen Mittelstürmer, weil meiner verletzt ist oder ich weiß nicht so gut war, keine Ahnung. Und ob ich im Training bin, sage, ich bin topfit, ich bin jeden Tag auf dem Eis. Und dann bin ich nach Schottland geflogen, habe da Probetraining gemacht und dann haben die gesagt, ja, sie verpflichten mich, und dann ist das zustande gekommen. Das Niveau damals war, sagen wir mal so, unteres DEL-Niveau, also gutes Niveau, sehr nordamerikanisch geprägt, waren auch kleinere Eisflächen, nicht überall, also in Schottland war normal, aber es hat auch kleinere Eisflächen gegeben, was mir zugute kommt. Und das war eine tolle Erfahrung und haben auch gute Spieler gespielt. Also ich habe dann mit Jirschi Lala, das war mein Außenstürmer, also das war eine tolle, tolle Erfahrung und eine schöne Zeit auch.
Du hast anscheinend gut gearbeitet, weil Jirschi Lala ist Topscorer geworden in deiner Mannschaft.
Tatsächlich? Ja, okay. Ja, der Jirschi war natürlich auch ein hervorragender Eishockeyspieler. Also klar, Eishockeyspieler, hat natürlich nicht viel braucht, nicht viel Torschancen, dass er ein Torschütze ist. Ja. Das muss man auch sagen.
Welches Erlebnis in deiner aktiven Karriere war denn für dich prägend, wenn du jetzt so zurückblickst?
Prägend? Ha. Ganz ehrlich, jetzt hat es ganz viele, du lernst ja immer und immer wieder dazu. Logisch, noch einmal ist es vielleicht das Prägendste, wenn du mit 18 dann das erste Mal da reinkommst und da mittrainieren, und das prägt dich, wie das am Anfang läuft. Aber es kommen ja immer wieder neue Situationen, neue Spieler und neue Herausforderungen, das prägt dich auch, aber vielleicht ist am Anfang die ersten Schritte in der ersten Mannschaft.
Ja. Gibt es denn einen Spieler oder einen Trainer, der dich geprägt hat?
Ja, da muss man dann noch sagen, der Pavel Wohl eben, war ja dann lang mein Trainer, aber auch, das muss man auch dazu sagen, mit ihm habe ich ja dann später als Trainer zusammen, der Hans Sach, der ist ja auch zum Nennen, der hat halt da auch mir geholfen, mal mit strenger Hand, mal aber auch mit sehr, sehr sozial und sehr gut. Also da muss man schon sagen, das ist auch eine prägende Person in meiner Karriere.
Wie du vorher mal gesagt hast, diese arrivierten Spieler müssen das Vorbild auch sein.
Die müssen das Vorbild sein. Die können nicht nur einfach reden, weil reden ist immer einfach. Du musst das ja vormachen. Ja. Und das ist das, da kann der junge Spieler sein, wie er mag. Also das erkennt der sofort.
Mhm. Markus, vielen Dank jetzt einmal für die Einblicke in deine Karriere. Jetzt schließen wir unser zweites Drittel ab, wenden uns dem nächsten Wochenende zu und unser letztes Drittel heißt Zukunftsmusik. Die Star Wars haben am Freitag frei, weil das Heimspiel gegen Ravensburg auf Anfang Januar verlegt worden ist. Am Sonntag um 18.30 Uhr gastieren die Mannen von Trainer Jari Pasanen dann beim EC Bad Nauheim, aktuell Tabellenschlusslicht. Kleiner Hinweis an alle Hörer, alles zu den Star Wars und deren Spielen in der DL2 gibt es in der Printausgabe vom OVB. Und auf allen Kanälen von UVB Media, Interviews, Analysen und Bewertungen. Die UVB Sportredaktion ist ganz dicht dran. Ja, Markus, jetzt war Länderspielpause. Mhm. Wie hast denn du die Zeit über verbracht, wenn du nicht bei Länderspielen warst?
Also, in der meisten Zeit habe ich in Deutschland Cup gespielt. Ja. Wenn nicht, dann hat man schon mal entspannt. Das war auch klar. Also mal 3-4 Tage nicht Eishockey, kein Eisstadion, weil da jetzt dann doch die Zeit kommt, da wo die vielen Spiele anstehen, also mal eine Pause. Einfach mal 3-4 Tage gar nichts machen. Vielleicht irgendwo hingefahren. So. Einfach abschalten einmal.
Die Star Bulls waren auch fleißig unterwegs. Trainer Jari Pasanen natürlich in Dänemark. Ja. Willi Jäveläinen ist zurück nach Finnland. Mhm. Einige waren in Südtirol oder auf Mallorca beim Golfspielen. Mhm. Ist die Pause jetzt zum richtigen Zeitpunkt gekommen?
Ach, das kann ich nicht sagen, das muss sowieso interner bin ich jetzt nicht, aber wenn sie ist immer blöd, das ist halt einfach da, das Break. Ja. Manchmal ist es gut, wenn du gerade vielleicht ein paar kranke, angeschlagene Spieler hast und nicht so den Lauf hast. Manchmal, wenn du den Lauf hast, das war ja jetzt eher der Fall war, oder?
Ja.
Ist halt ein bisschen blöd, aber na gut, es ist auch oft nicht schlecht, wenn man dann mit einem positiven Erlebnis war, es aber nicht. Gell?
Ja, das Spiel haben wir nicht, verloren. Es hat eigentlich der ganze Oktober schon
überstrahlt. Ja, genau. Ja. Dass man dann vielleicht einmal sagt, jetzt haben wir wirklich kein Power mehr gehabt, gut, dass wir jetzt einmal ein paar Tage frei haben.
Ja. Jetzt geht es nach Nauheim zum Letzten.
Ja.
Die haben jetzt in der Länderspielpause einen neuen Trainer verpflichtet, die haben die Pause also genutzt. Mhm. Klär uns einmal auf, was macht denn so ein neuer Trainer? Wie steigt jetzt so einer ein?
Ja gut, ein neuer Trainer macht halt, also Nauheim wird halt, warum stehen sie unten, weil sie nicht so gut sind. Das hat ja nichts mit dem Trainer, aber du hast ja keine Entschuldigung mehr. Das ist mal, der Spieler hat ja, kann ja jetzt nicht mehr sagen, ja der Trainer ist schuld, sondern und jeder hat wieder eine Chance von neu anzufangen. Das ist einmal das Hauptding. Und dann wird er wahrscheinlich wie jeder neue Trainer viel sprechen und das bringt dann manchmal schon einen neuen Kick rein, das muss man schon sagen. Und also das ist hier unangenehm jetzt für Rosenheim, ist klar.
Marinus, klär uns einmal auf, wer ist denn da der neue Mann? Mike Pellegrims.
Genau. Auch sehr bekannter Name im deutschen Eishockey. Sehr viele DEL-Spiele gemacht. Zuletzt Co-Trainer in Düsseldorf, aber auch schon früh in Mannheim und vorher auch schon mal in Düsseldorf gewesen. Sehr erfahrener Groß, Mann. Pavel Groß war Co-Trainer, Meisterschaft gefeiert. Sehr erfahrener Mann, ja, man kann gespannt sein, wie er das jetzt mit dieser verunsicherten Mannschaft.
Also ganz klar, in einer Woche oder knappen oder guten Woche kann er da nicht die Bäume ausreißen, aber er kann dieses Feuer kann man schon ein bisschen entfachen. Mhm. Also da, er kann jetzt sicher nicht in einer Woche seinen Stil überbringen, weil das geht gar nicht. Da brauchst du einfach viel länger. Ja. Du musst sowieso aufpassen, dass dann die Spieler nicht überforderst. Du musst einfach das einfach halten und viel sprechen, wie schon gesagt, es gibt jetzt keine Ausreden mehr für die Spieler in die nächste Zeit und jeder hat wieder seine Chance neu zu starten, vielleicht auch welche, die beim alten Trainer jetzt vielleicht nur noch zweites Glied waren, kommen wieder in die erste Reihe rein und darum ist es immer nicht so einfach dann, schlecht jetzt in dem Fall für die Star Bulls,
Das war gleich meine nächste Frage gewesen. Also es gibt dann schon einfachere Aufgaben. Er hat ja dann sein erstes Heimspiel auch
gegen Rosenheim. Ja, klar. Da kann man ja dann die Zuschauer, das schauen wir uns jetzt an. Also das ist sicher nicht vom Vorteil. Aber mein Gott, du musst auch rangehen wie an jede andere Sache. Also das ändert sich ja für die Rosenheimer selber ändert sich ja nichts. Also von der Vorbereitung, vom Ablauf her, vom Spielsystem wird sich ja nichts ändern.
Aber du kannst jetzt quasi nicht mehr diese Videoanalyse so machen, bei der vielleicht doch ja Überzahl, Unterzahl ein bisschen anders.
Nein, das kannst du nicht. Das wird in der heutigen Zeit immer mehr und immer mehr mit Spielanalyse und Spieler. Aber ganz ehrlich, es kommt dann doch wieder auf die, wie sagt man in der heutigen Zeit, One-on-One-Battles an. Ja. Und du musst halt einfach deine Zweikämpfe gewinnen und musst dich an Vorgaben halten. Du kannst nicht einfach Vogelbild drauf losspielen, aber entscheidend ist schon auch immer noch, was man selber macht. Also das muss ich auch dazu sagen. Also ich kann ja sowieso nicht, als Trainer, als Spieler, ich kann ja nicht beeinflussen, was der Gegner macht. Ich kann ja nur mich beeinflussen und da wird sich ja da nichts ändern. Das wird ja der Jahre genauso sein.
Da heißt es ja immer, die Basics richtig machen und ich glaube, so gefestigt sind die Star Wars inzwischen, dass sie auch gegen so einen Gegner
Die Basic, das A und O und das Unterste ist halt die Zweikämpfe gewinnen. Ja. Du kannst die Taktik haben, wie du willst. Wenn du einen Zweikampf einfach verlierst, einen 1 gegen 1 Zweikampf, dann werden die der Gegner eine Überzahl haben. Ja. Das ist ganz einfach.
Rosenheim hat jetzt die letzten Spiele eigentlich recht gut verbracht. Der Oktober war recht erfolgreich. Jetzt war nur das letzte Spiel verloren. Mhm. Wie rettet man eigentlich diese gute Form und die gute Stimmung, die man gehabt hat, über so eine Pause drüber?
Ja, das bleibt bestehen. Die haben jetzt frei, die treffen sich wieder und freuen sich, dass sie sich wieder treffen, dass sie ein paar Tage frei gehabt haben und klatschen sie ab und dann geht's los. Und ganz ehrlich, jetzt die Form stimmt. Wie schon gesagt, jetzt kommen ja die vielen Spiele und die Mannschaft. Jetzt weiß ich nicht, gibt es Verletzte bei den Stapels? Eigentlich nicht. Die haben eine gut aufgestellte, breite Mannschaft und ganz ehrlich, die werde jetzt, wenn die ins neue Jahr reingeht, da wird sie dann einmal die Spreu vom Weizen sowieso in der Liga auch trennen, auch wenn es immer noch eng ist. Und da wird Rosenheim sich auch oben etablieren. Da bin ich mir sicher.
Jetzt hat Rosenheim das Spiel vom Freitag verlegt. Bad Nauheim hat am Freitag schon ein Spiel. Ist das dann ein Nachteil für Rosenheim?
Eher schon, ja. Weil du hast keinen Rhythmus. Das muss ich echt sagen. Da kannst du nur hoffen, dass Nauheim vielleicht wo spinsen, auswärts irgendwo, weit weg. Und dass sie halt eine brutale Schlacht haben, das ein bisschen Körner kostet. Okay. Aber vom Rhythmus her, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das nicht optimal. Das muss man echt sagen. Das ist immer, da täuscht man sich. Da denkt man sich, kann man sich ausruhen. Aber das ist, vom Rhythmus her ist schon besser. Freitag, Sonntag ist schon besser.
Ist dann vor allem das erste Drittel vielleicht am Sonntag das Problem. Genau, ja.
Da brauchst du gute Warm-up, kurz warm machen und du musst wirklich dann schauen, dass du in den ersten 20 Minuten in die Gänge kommst.
Wichtig, gut ins Spiel reinkommen.
Ja, genau. Vielleicht einmal schauen, nicht unbedingt in Führung, sondern einfach mal das zu halten, 0-0, 1-1, das war schon mal eine gute Sache.
Gut, Markus, wie schaut denn dein Rhythmus jetzt gerade so aus?
Mein Rhythmus ist sehr entspannt.
Okay.
Das heißt,
ich... Eishockey-Betrachter, sage ich jetzt?
Ja, ich bin Eishockey-Betrachter. Nein, bin ich nicht. Nein, ich schaue mir alles an, also fernsehtechnisch oder aber auch über die Medien und sowohl die DL, DL2 sowieso mit Rosenheim eben und aber auch die Oberliga interessiert mich und das schaue ich an. Ich selber mache momentan nichts und ich muss auch dazu sagen, auswärts oder so mag ich ja nicht mehr. Also
der Rosenheimer bleibt in der Gegend jetzt, oder?
Ja, es gibt andere Gegenden, die wo auch Ski haben, so ist es nicht. Ich weiß schon, die Rosenheimer sagen dann immer, es gibt nur Rosenheim. Wie kannst du 3 Jahre in Köln leben? Ja, aber da gibt es auch schöne Fleckchen. Aber ich mag jetzt auch von meiner Frau nicht mehr getrennt sein. Ich mag zu Hause bleiben und also das ist mein Ding.
Aber definitiv weiter Eishockey interessiert?
Ja, natürlich, das ist klar.
Und es gibt so Gerüchte.
Gerüchte.
Zu deiner Fitnessstudio-Form.
Ach so.
Dass du besser in Form bist wie zu DL-Spielerzeiten.
Ja, das ist. Nein, eins meiner Hobbys ist natürlich schon, im Studio zu trainieren. Ja, das mache ich ja. Und da ich jetzt Zeit habe und auch nicht nur Zeit, sondern auch die Energie. Weil als Trainer hat man auch eine gewisse Zeit zur Verfügung, also Freizeit. Nur du hast die Energie nicht, weil das so viel Kraft kostet. Mhm. Das habe ich jetzt eben, die Energie habe ich und die und die Zeit habe ich, und darum gehe ich jeden Tag eigentlich, also 6-mal in der Woche sicher, so 2-2,5 Stunden ins Studio. Ja.
Boah, ja. Das ist ein straffes Programm.
Ja, ja.
Da könnten Sie manche Spieler vom Sommertraining
her. Ja, mein Gott, aber das ist ja, ich habe ja eine total andere Fitness wie ein Spieler, das ist ja klar, das geht ja gar nicht mehr. Hat sich ja sowieso geändert, die Statur vom Eishockeyspieler, von früher zu heute. Ja. Ja. Wir waren früher, jetzt sage ich mal, kräftig, also ich bin sowieso jetzt kein Leichtgewicht da gewesen, aber jetzt schauen ja die, der von Edmonton, der Mac,
McDavid,
die haben ja groß, haben großen Popas, große Oberschenkel und haben oben relativ schlank.
Ja.
Das war jetzt bei uns ein bisschen anders, wir waren jetzt oben schon auch.
War der Oberkörper.
Aber da du ja nicht mehr so die Open-Eis-Hits und so, das hast ja du nicht mehr so in der Art, da geht es ja nur noch um die Geschwindigkeit.
Ja.
Und darum schauen die Spieler ein bisschen anders aus.
Mhm. Du hast gerade das Mentale, glaube ich, auch angesprochen, oder? Was so Energie raubt, auch als
Trainer? Der
Trainerzeit. Ja.
Das kostet richtig Körner, ja. Das kostet Kraft. Und man glaubt es nicht, aber das ist wirklich, man muss sich halt einfach, man muss sich ärgern über einen Spieler, über die Presse manchmal ja, über seine Chefs, wenn die meinen, sie müssen sich da noch mit einbringen.
Ja.
Und das kostet Kraft. Man muss jeden Tag motiviert sein, mit als Vorbild vorangehen.
Ja.
Man darf sich keine Schwäche zeigen, das ist so blöd, das jetzt klingt, wo jeder mal einen anderen schlechten Tag hat, aber das darf man halt nicht. Und darum kostet das auch viele Körner. Mhm. Und dann denkst du, ja, ich habe jetzt alles gut gemacht und die Mannschaft ist Dings und dann verlieren wir doch, weil irgendwas nicht passt oder Dings. Und dann denkst du, ja Mensch, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt machen, dann haben wir Sonntag wieder punkten.
Ja.
Und dann verliert man dreimal hintereinander, dann denkt man sich schon, ja, wie kann ich den Bock wieder umstoßen, dass es wieder in die andere Richtung geht, und das kostet Kraft.
Mhm. Ich meine, es muss einer den Hut aufhaben, aber du hast es ja selber erlebt, du warst beim Hans Zach als Co-Trainer mit dabei. Du hast vorher aufgezählt bei Rosenheim, Jari, Jamie, Torwarttrainer Mika, Torwarttrainer Luca Endres, der voll mit dabei ist noch, und Athletiktrainer Florian Schillhuber. Ist es dann besser, wenn man so einen größeren Staff hat, dass man die Energie ein bisschen verteilt?
Natürlich. Also ganz ehrlich, ich habe wirklich ganz oft, selbst in der DL2, noch nicht lange her bei Tölz damals noch, habe ich das alles allein gemacht. Das ist fast, da habe ich glaube ich einen Athletiktrainer gehabt. Es ist fast, das ist ja Wahnsinn, das geht ja normal nicht. Darum sage ich dir ja, du brauchst so einen Staff, das ist gut, du brauchst Vertrauen zu den Leuten, ist ja klar. Und das ist wichtig, dass das, wenn du da alles machen musst, das ist früher gegangen, das geht heute nicht mehr. Du brauchst da Leute, die wo der einen Torhüter speziell trainieren, die wo der vielleicht auch das Unterzahl machen oder was, oder das Überzahl, oder du dich da Dings, Athletik, das hat ja früher der Trainer alles selber gemacht, das ist einfach zu viel und das geht ja nicht. Du musst halt auch lernen von den vielleicht noch größeren Sportarten, Fußball, haben wir das wahrscheinlich schon 15 Jahre früher gehabt als.
Ja, die haben es, glaube ich, vom Football auch ein bisschen.
Genau, da zuerst wird wahrscheinlich der Football gewinnen sein, ist ja klar. Du musst ja da zuschauen und lernen. Also, klar. Das ist schon gut, wenn man. Aber man muss Vertrauen zu seinen Leuten haben, das ist auch klar.
Das ist wichtig, ja. Aber man sieht dann schon, wenn du sagst, ja, vor ein paar Jahren hast du das noch selber gemacht,
ja,
in der DL2,
ja,
wie professionell die Liga geworden
ist
und gewachsen
ist. Ja, das ist unglaublich, ja. Wahnsinn. Ja gut, das war damals bei den anderen Mannschaften auch schon eher so. Das war eher die Ausnahme jetzt.
Okay. Alles klar. Markus, vielen herzlichen Dank.
Ja, bitte gerne.
Das war die 48. Folge von Hart gecheckt.
Ja.
Diesmal mit einem Rosenheimer Meisterspieler, mit einem dreimaligen. Danke dir fürs Mitmachen.
Ja, bitte gerne.
Und für deine tollen Geschichten. Ich hoffe, wir können die immer wieder mal bei unserem Mikro begrüßen.
Jederzeit, gerne.
Wunderbar. Und euch, liebe Hörer, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hart gecheckt oder direkt vor Ort im Eisstadion. Servus beieinander.
Servus.
Servus.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Moderation und Skript: Thomas Neumeier und Marinus Obermeier. Produktion: Hans-Jürgen Ziegler. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt.